Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich bin mal wieder unterwegs und zwar auf dem Weg nach Berlin. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, an dem Plenary Meeting von der ISO teilzunehmen. Da geht es unter anderem auch wieder um den neuen Standard für das Thema Nachhaltigkeit im IT Asset Management. Und da bin ich ja einer der Delegierten. Hoffentlich ist das jetzt endlich mal durch und nach dem Meeting geht es dann final in die internationale Abstimmung. Ja, ich hatte bei meiner letzten Aufnahme ja angekündigt, dass ich eine Serie machen möchte zum Thema Enterprise-Architektur und habe dann auch den letzten Podcast oder die letzte Podcast-Folge dazu genutzt, so ein bisschen in das Thema einzuleiten. Und da ich jetzt on the road bin, ne, also sozusagen heute wieder ein on the road Special, ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, Dinge irgendwo an meinem elektronischen Whiteboard zu zeigen. Insofern seht's mir nach. Heute also mehr wieder so die Erklärfolie, wo ich aus meinen Erfahrungen heraus berichte. Ich hoffe trotzdem, dass das bei dem einen oder anderen Ideen weckt oder eben vielleicht auch eine Lösung zustande kommen lässt zu dem, was ich dann eben hier im Kontext von Enterprise-Architektur euch berichten kann. Ich hatte ja gesagt, Serie bedeutet, ich nehme verschiedene Themen und schaue mir das dann eben im Detail an und versuche daraus natürlich dann so ein bisschen auch abzuleiten, wie bestimmte Dinge sinnvollerweise umzusetzen sind in einer Organisation, damit die Dinge einfach auch gut funktionieren. Ja? Heute eben als allererster Teil habe ich mir überlegt, machen wir was zum Thema Rollen und Verantwortlichkeiten. Ich war ja für mehrere Monate, eigentlich sogar Jahre, der ausgeliehene Enterprise-Architekt global, Enterprise-Architekt-Manager, weiß auch nicht, für ein großes Unternehmen im Bereich Industrie. Und da habe natürlich mir immer die Frage gestellt, was darf ich denn eigentlich entscheiden? Ne? Also was ist eigentlich meine Befugnis hier? Ne? Das ist als Externer immer ein bisschen schwierig, weil man kann natürlich auch nicht alle Entscheidungen vom Kunden dann komplett übernehmen. Das hat einfach was auch mit den Verträgen zu tun, die dann der Kunde mit anderen Dienstleistern, mit Lieferanten und mit seinen Kunden geschlossen hat. Also insofern ist mal so der Versuch, wenn man so will, sämtliche Verantwortlichkeiten zum Thema Enterprise-Architektur an diesen Enterprise-Architekt, den man da als Interimsmanager da eingestellt hat oder beschäftigt, eingekauft hat, ne, abzugeben, ist natürlich immer, ich hätte gesagt, mehr Wunsch der Vater des Gedanken als dann irgendwas anderes. Ne? Also das, aber trotzdem, ich habe mir immer die Frage gestellt, was kann ich eigentlich hier bewirken? Was kann ich entwickeln? Wo bin ich in die Prozesse involviert? An welchen Dingen müsste ich arbeiten, damit das Unternehmen ja auch den Nutzen daraus hat, mich da entsprechend einzusetzen? Naja, und das hat unter anderem dann den ein oder anderen Erkenntnisgewinn mit sich gebracht und den würde ich gerne mit euch heute teilen. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlich, welche Rollen gibt es im Kontext von Architektur? Kann ich empfehlen, sich mal Schaubild anzuschauen, was von der Lean IX kommt. Das gibt es im Internet, kann man bei Google, glaube ich, über die Bildersuche relativ schnell finden. Gibt man einfach mal ein Architektur, Rollen und Lean IX und dann sollte man eigentlich auf eine Übersicht kommen, die aus, ich sag mal, vier Säulen besteht im Wesentlichen. Und dort stellt Lean IX seine Sicht auf diese Rollen dar. Und ich muss ehrlich sagen, mit der gehe ich fast zu 100% konform. Also gibt vielleicht hier und da so ein paar Nuancen, wo ich das anders sehe. Aber das ist schon ziemlich gut. Ja? Und die Rollen, die Lean IX beschreibt, da könnte man jetzt sagen, ja klar, ne? Ein Unternehmen, was also Architektur ernst nimmt, hat alle diese Rollen eingeführt. Ob die genauso heißen, ist eine Frage, ob es jede Rolle immer wirklich braucht, ob die nicht in Personalunion dann in einer Rolle zusammengeführt werden, mit einem anderen Titel dann belegt sind. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich werde mal alle diese Rollen heute mal auch so ein bisschen beschreiben, diskutieren hier. Das ist ja so ein bisschen Selbstgespräch, was ich hier führe. Und ihr bekommt damit auch hoffentlich alle einen Eindruck davon, warum es diese jeweilige Rolle braucht und was diese Rolle im Einzelnen dann auch an Aufgaben hat im Kontext von Enterprise-Architektur oder im Kontext von Architektur. Muss man ein bisschen breiter fassen. Ja. Also wie gesagt, diese Darstellung finde ich wirklich sehr gelungen. Da gibt es auch sowieso Schieberegler auf dieser Darstellung, so im Sinne von strategischer Fokus, Technologiefokus. Und je weiter man von links nach rechts kommt, so ist jetzt sozusagen das Schaubild dann zu lesen, umso mehr rückt Technologie in den Vordergrund und die Strategie in den Hintergrund. Oder wenn man von rechts nach links geht, genau andersrum. So. Welche Rolle beschreibt Lean IX als erstes? Naja, das ist die Rolle des sogenannten Business-Architekten. Der hat nach Lean IX gar keinen technologischen Fokus oder gar keine technologische Beziehung. Das sehe ich ein bisschen anders. Ne? Ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr so gänzlich ausklammern. Also guck ja nicht auf Technologie. Sobald du da drauf guckst, hast du Fehler gemacht. Nein, nein, nein. Aber hat einen sehr strategischen Fokus. Ne? Und dieser Business-Architekt, nach meinem Verständnis, ist auch jemand, der nicht unbedingt auf der IT-Seite sitzt, sondern wahrscheinlich sogar auf der Business-Seite. Weil er oder die Person, also die Frau, der Mann, die diese Rolle hat, sollte sich darum kümmern, eigentlich die Idee des Business. Ja, wie will man Geld verdienen oder mit was will man Geld verdienen, muss man vielleicht mal so formulieren, übersetzt in so Dinge wie, wie müssen dann eigentlich die Business Capabilities dahinter aussehen? Wie müsste der Prozess aussehen, der Ablauf? Das grundsätzliche Datenmanagement, welche Informationen braucht es, wer müsste dann wann im Prozess einzubeziehen sein, welche Rolle, welche Verantwortung, und ich rede jetzt nicht von der IT, sondern wirklich Rollen im Prozess. Ja? Wo ist der Handshake, wo werden Daten übergeben, wer ist für was verantwortlich, wer berichtet an wen, so ungefähr. Also stellt euch das einfach mal vor, wie so, dass der Business-Architekt sowas definiert wie die Spielregeln, mit denen dann am Ende das Unternehmen seine strategischen Ziele, seine jährlichen Ziele wie Umsätze, Kosten etc. dann entsprechend auch realisieren kann. Ja? Das ist der Business-Architekt. Insofern hat er natürlich keinen echten Blick auf Technologie, wobei ich sage auch, hier braucht es immer einen gesunden Menschenverstand, der Blick auf das, was man also an Technologien schon im Einsatz hat. In gewisser Weise zumindest mal, um die Spielräume vielleicht auch auszuloten oder auch mal auch zu sagen, wir haben da eine Idee und wir haben da auch schon mal was gesehen und da gibt es irgendwo auch aus unserer Peer Group heraus schon Erfahrungswerte mit, und dann kommen so ein paar Impulse und das kann auch manchmal sich in Richtung Technologie bewegen. Ne? Die sollten definitiv keine Entscheidungsbefugnis haben, was Technologie betrifft, aber ich sage immer so im Vergleich mit diesem Bild, ne, des Architekten aus der ersten Folge, dann sage ich, ist der Business-Architekt der vielleicht so sagen kann, wo man das Haus hinbaut, ja? Der sicherlich auch so Vorgaben macht, wie hoch das Haus sein soll, wie viele Leute da drin leben müssen. Das ist so der Business-Architekt. Ja, der guckt so auf diese Parameter. Ja? So, und das ist so die ganz linke Seite, eben wie gesagt, sehr strategischer Fokus. Da geht es also wirklich um die Übersetzung der Unternehmensstrategie in Richtung Operationalisierung. Ja? Also wie will man das dann am Ende umsetzen? Ja? Das Ergebnis, könnte man sagen, sind Prozessmodelle, Business Capabilities, Vorgehensbeschreibungen und solche Dinge. Ne? Aufgaben, Rollen, vielleicht ist es auch eine unternehmerische Governance in dem Sinne. Ne? So, und dann kommt der Enterprise-Architekt. Ne? Und der Enterprise-Architekt, der muss natürlich jetzt überlegen, wie kriegt man eigentlich das, was der Business-Architekt an Erwartungshaltung hat, dann übersetzt in das, was man momentan vielleicht auch schon an Technologien nutzt. Also an vorhandenen Lösungen, an vorhandener Infrastruktur. Wie kriege ich das gemappt? Und wo besteht da gegebenenfalls ein Gap? Ja? Also wo ist das, was ich an Technologie habe, nicht geeignet, um diese Anforderungen sinnvoll umzusetzen? Oder ich drehe den Spieß mal um. Wie müsste eigentlich die Technologie aussehen, damit diese Anforderungen möglichst effektiv und effizient umgesetzt werden können, mithilfe von Technologie, ja, mithilfe von IT? Muss man mal aufpassen, weil es gibt den technologischen Architekten, der kommt ganz rechts in dem Schaubild. Und davor ist noch ein anderer, der heißt Solution-Architekt. Und ja, nicht, dass wir die beiden in einen Topf werfen. Also wenn ich von Technologie spreche, meine ich einfach nur IT in Gänze. So. Aber das ist das, was der Enterprise-Architekt machen soll. Und in der ersten Folge habe ich schon viel darüber erklärt und erzählt, was man da alles falsch machen kann, wenn so ein Architekt oder so ein Enterprise-Architekt nicht etabliert ist als Funktion. Und nach meinem Dafürhalten ist das wirklich eine ganz essentielle Rolle. Denn wie gesagt, er sorgt dafür, dass er diese Anforderungen von Business-Architekten, ich will nicht sagen, nur übersetzt in Richtung dessen, was dann eben IT tun können müssen sollte. Ne? Und umgekehrt eben, was kann IT leisten, um am Ende eben die Anforderungen des Business sinnvoll zu erfüllen. Und er sucht nach Gaps. Das ist sicherlich eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe. Also Gaps oder Redundanzen und leite daraus natürlich Optimierungen ab. Ja, zu sagen, hier brauchen wir eine Technologie, die fehlt uns und hier haben wir zu viel von irgendwas und wir brauchen nur eine. Und der letztere Aspekt, das hat natürlich was von Standardisierung, Optimierung, Vereinheitlichung, die Definition von globalen Templates oder technologischen Standards, Vorgehensweisen, Selektionskriterien für bestimmte Technologien, die Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Cloud-Service-Providern etc. etc. Ja? Dass man wirklich sagen kann, egal wo wir die Dinge dann kaufen, das geht dann schon ein bisschen in Richtung Sourcing, wir wissen aber immer, was wir kriegen, hätte ich fast gesagt, oder was der Dienstleister dann leisten muss, um unsere Anforderungen möglichst vollumfänglich zu erfüllen. Okay, also wie gesagt, das ist der Enterprise-Architekt. Und mit all seinen Ideen definiert er in gewisser Weise eben sowas wie Spielregeln. Ne? Denkt an diese Mach-Logik, M-A-C-H, ne? Microservices, API, Cloud First und Headless. Ne? Das waren ja diese vier Kriterien. Und solche Rahmenparameter, solche Vorgaben, die kommen vom Enterprise-Architekten. So. Und der Nächste, der das dann wieder aufgreift und eben wiederum einen strategischeren, kleineren strategischen Fokus hat, aber einen größeren technologischen, ist dann der Solution-Architekt. Jetzt denkt man bei Solution vielleicht sofort in Form von einer Software. Nein, also für mich ist eine Solution mehr als nur eine Software. Es ist ein Bild, es kann aus mehreren Elementen bestehen, wie so ein Puzzle. Ja? Und eine Solution ist wie so ein, meinetwegen, 10-Teile-Puzzle. Ne? Und wenn man mal in solchen Architekturmodellen denkt, eines meiner Lieblingsmodelle, das ist jetzt nicht unbedingt das State-of-the-Art-Modell, aber es ist halt ein ziemlich gutes und ein passendes, das ist eben diese sogenannte Layer-Architektur, die besteht aus drei Elementen. Da gibt es unten so das Thema Datenmanagement, also rein, raus, Daten, ne? Also so das, was man in der Vergangenheit auch verbunden hätte mit so Middleware-Lösungen und so, also so ne? Ingest, Egest und so weiter, also gehen Daten rein und raus. Die Frage, wo kommen die Daten her, wie werden die dann entsprechend übertragen, ETL, ELT, also Extract, Transform, Load, Extract, Load, Transform. Also das ist da, wo die Magie passiert im Sinne von, ich habe Daten, mit denen ich arbeiten kann oder ich gebe Daten an jemanden, damit der arbeiten kann. Das ist so dieser Layer und den gilt es natürlich auch zu definieren. Ja. So, das ist ein Teil der Solution. Ja. Dann hat man den Business Logic Layer und da passiert die Magie. Da werden sozusagen aus den Abläufen, wie es der Business Architekt definiert hat, wirkliche Abläufe innerhalb einer IT-Lösung, bestimmte Dialoge, die dort zu durchlaufen sind, Dateneingaben, Berechnungen, Auswertungen, naja, also das ist da, wo dann ne, so Sachen passieren. Ne? Also wo man wirklich sagt, da sitzt auch ein Sachbearbeiter davor oder eine Sachbearbeiterin und ne, die arbeitet jetzt wirklich mit dem System. Ne? Und diese Interaktion, natürlich geschieht die über ein User-Interface, aber im Hintergrund ist es primär am Ende eben die Business-Logik, die darüber befindet, dann in welcher Reihenfolge bestimmte Eingaben zum Beispiel vorzunehmen sind. Ja? Und dann hat man auf der oberen Ebene, hat man dann eben den Visualization Layer, also da, wo am Ende Ergebnisse aus dieser Business-Logik auch in Verbindung mit den Daten in irgendeiner Form repräsentiert werden, sodass der vor dem Rechner sitzt, dann auch weiß, ah, okay, wir geben seit einem Monat mehr Geld aus, als wir sollten, oder wir machen weniger Umsatz, als wir sollten. Ne? So, das sind so die drei wesentlichen Elemente in einer Solution-Architektur, so möchte ich es mal formulieren. So, und jetzt könnte ich eben hingehen und sagen, okay, das muss dabei rauskommen, ich habe Daten, die muss ich irgendwo herholen, ja? Also ich weiß, wo die sind, ich muss sie herholen, die haben ein bestimmtes Format, das muss ich irgendwie übersetzen, denn die Business-Logik, die ich habe, die hat eben ein Datenmodell, das sieht das so und so aus und meine eingehenden Daten haben das und das Format, da muss ich irgendwas machen. Das ist so dieser Datenlayer. Dann macht man Business-Logik, okay, da muss ich jetzt zum Beispiel sowas machen wie Rechnungseingangskontrolle. Ne? Also ich kriege Rechnungsdaten, erster Teil, ne? Data-Layer oder Data-Extraction-Layer oder Data-Management-Layer. Dann muss ich die verarbeiten, muss also schauen, sind die Rechnungspositionen korrekt? Ist die Rechnungsanschrift korrekt? Ist klar, wann ich was überweisen muss, an wen ich was überweisen muss? Ist das alles da oder muss ich das korrigieren? Wird das automatisch übernommen oder müssen Parameter manuell ergänzt werden? Business-Logik. Ich sage nochmal, vom Prozess ausgehend Rechnungseingangsprüfung. Und bis hin natürlich zu dem Prozessschritt Freigabe. Ne? Also jemand prüft das, jemand gibt das frei, jemand weist die Zahlung an beispielsweise. Alles Business-Logik. Ja? Und am Ende möchte ich wissen, an wie viele Dienstleister habe ich eigentlich wie viel Geld überwiesen? Ja? Was war der durchschnittliche Warenkorbwert? Für welche Position, für welche Kostenarten habe ich wie viel Geld ausgegeben? Wo sind welche Zahlungen gelandet? Ja? Das möchte ich gerne mal sehen. Kann ich mir einen Bericht ziehen, eine Tabelle, ja, irgendeine Totendiagramm, Grafik oder, ne? Visualisierung. So. Und dann habe ich diesen Prozess halbwegs abgebildet eben in dieser Solution-Logik. Ja? So, jetzt könnte ich aber hingehen und sagen, okay, ich wähle jetzt alles aus dem Haus SAP. Ne? Nehme die Integration Suite, ne? Das ist sozusagen der NetWeaver in der Cloud, und dann ziehe ich mir die Daten und alles super. Ne? Pack das dann sozusagen über diese Schnittstellen-Logik dann in diesen Digital Core und lass das dort analysieren, eben über die Basis-ERP-Funktionalitäten, die es dann eben auch innerhalb der S4-Welt hat oder innerhalb der klassischen SAP-ERP-Welt, ne? ECC-Version, was ich nass. Also, und da lasse ich sozusagen die Magie laufen, habe dann eben meine Transaktionscodes, die aufgerufen werden können, um eben diese Rechnungseingangskontrolle zu machen. Leitet das an irgendeinen, ich sage es mal, Leiter des Controllings weiter oder des Accountings, und der gibt dann irgendwas frei. So. Und dann, ne, mache ich entweder über eine Fiori-App oder über in der alten Welt meinetwegen mit Business Objects oder SAP BW oder eben Analytics Cloud, haue ich dann nochmal irgend so eine coole Visualisierung darüber. Alles aus dem Haus SAP. Im Übrigen, bei SAP sind das auch eigenständige Produkte, ne? Eigenständige Materialnummern, da merkt man schon die Sachen auch nicht, das ist alles eins. Ja? Okay, bedeutet auch, wenn man das jetzt nochmal so überlegt, könnte ich ja hingehen und sagen, warum nehme ich denn eigentlich die Integration Suite? Das könnte ich auch mit MuleSoft machen oder irgendeiner anderen Technologie, die also so als Mittelwehrlösung fungiert, um Daten aus irgendeinem Drittsystem abzuziehen, zu verarbeiten, nochmal ETL, ELT, um sie dann in meinem SAP-System verfügbar zu machen, weil SAP soll es dann irgendwo im Sinne der Business-Logik schon sein. Okay, passt. Und dann die Visualisierung, ach Gott, Analytics Cloud, viel zu teuer oder was auch immer, es gibt irgendwelche Gründe, warum man es nicht machen will, geht ja auch mit Click, geht ja auch mit Luca, geht ja auch mit Power BI, warum nutzt man nicht sowas, ne? Und dann nutzt man eben genau diese Möglichkeiten, weil man will ja vielleicht auch solche Auswertungsprozesse so als eigenständigen Service etablieren, und warum soll ich dann immer das über SAP machen, wenn ich doch die Möglichkeit habe, eine neutralere Technologie einzusetzen, ne? Genauso eben auch wie das Thema, ich muss mich um Daten kümmern, das ist ja nicht nur ein SAP-Thema. Ich habe ja vielleicht nicht nur Finanzdaten oder Daten, die in meinem ERP-System verarbeitet werden sollen, sondern im IT-Kontext, security-seitig und so weiter und so fort. So ähnlich wie wenn ich mir die Frage stelle, wie mache ich eigentlich Security? Das ist ja auch nicht nur ein SAP-Thema, das ist ja ein allgemeines Thema. Und soweit generalisieren könnte man das, und dann sagt man eben, für mich ist so das ganze Thema Datenmanagement oder eben so diese Mittelwehr-Thematik, das ist etwas, das mache ich eher über diesen einen Lösungsanbieter, und das ist jetzt in dem Fall nicht SAP. So, aber daraus entsteht eben diese Solution. Und was der Solution-Architekt macht, er sucht, wenn man so will, nach diesen einzelnen kleinen Bausteinen, um dann sagen zu können, in sich zusammen macht das den meisten Sinn. Im Sinne der Performance, im Sinne der Kosten, im Sinne der Wartbarkeit, Service Management, ne, und so weiter und so fort. Das ist dann die Aufgabe dieses Solution-Architekten. Ja. So, und dann gibt es als letzte Rolle den Technologie-Architekten. Ja. Fragst du mich, was macht denn der jetzt so? Wir haben doch schon gerade über SAP gesprochen. Naja, der sorgt jetzt, wenn man so will, für den Unterbau. Ne? Der sorgt dafür, dass entweder im Data Center die notwendige Power steht, ne? Die notwendige Hardware. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Software, die dann notwendig ist für das ganze Infrastrukturmanagement, eben auch für Security, Identity und Access Management und für so Business Continuity Themen wie Backup, Archivierung und Gedöns. Ne? Das ist so klassisch Technologiearchitekt, wobei natürlich auch Security für sich genommen eine Solution ist. Ja? Auch sowas wie Archiv eine Solution ist. Also da merkt ihr schon, dass ganz oft natürlich auch Solution und Technologiearchitekt sowas wie eine Personalunion bilden. Ja? Also eine Person sich um diese Dinge kümmert. Das funktioniert aber immer nur dann gut, wenn es sich wirklich um Kern-IT-Themen handelt. Also so eben so klassische Infrastrukturmanagement, Security und so weiter. Da kann man nur sagen, die IT kümmert sich, super, ne? Und natürlich, wenn es um Technologie als solches geht, auch um Anforderungen an die Service Provider, an das Cloud-Thema etc. etc., da kann der Technologiearchitekt natürlich auch sagen, also wir haben folgende Anforderungen im Sinne von Service-Leveln oder irgendwelche betrieblichen Vorgaben. Ja, und dann kommt noch der Security-Architekt, der eigentlich in dem Sinne sowas wie ein Solution-Architekt ist, und der sagt dann, ja, müssen wir noch an Datenverschlüsselung denken, an irgendwelche, ich sag mal, Schutzmaßnahmen, Kontrollen für die Endpoints, Firewall und so weiter und so fort. Ja? So, an der Stelle hört mein Video auf. Insofern freudige Grüße an YouTube. An der Stelle geht es leider nicht weiter, weil wahrscheinlich meine Kamera wieder überhitzt ist. Ja, man mag es nicht glauben, ich hatte heute schon die ganze Zeit so ein paar technische Probleme und das hat leider jetzt nicht aufgehört, dass meine GoPro überhitzt. Insofern geht es jetzt hier nur auf der Tonspur weiter, ohne Video. Ja. Aber wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, Solution und Technologiearchitekt sind manchmal in Personalunion eine Person oder eine Rolle. Aber wie gesagt, Technologie in irgendeiner Form hat es immer bei der IT. Die heißen nicht immer unbedingt Technologiearchitekt, sondern das sind dann sowas wie Systemowner, Systemadministratoren oder was weiß ich, Data Center Manager, wie auch immer man jetzt die Kolleginnen und Kollegen betitelt. Ja? Und die sorgen für irgendwie laufenden und hoffentlich reibungslosen Betrieb. Ne? Ich hoffe, dass die natürlich immer mit dieser Technologie-Architekturbrille da drauf schauen. Und eigentlich ist der Technologie-Architekt auch eher derjenige, der sagt, so müssen die Systeme gesized werden. Und der Administrator ist derjenige, der es dann echt umsetzt. Ne? Also insofern ist das nicht exakt hier hart getrennt, auch in meiner Gedankenwelt. Ja? Wie gesagt, das ist meistens in Personalunion jemand, der sowohl diese, ich sage jetzt mal, Vorgaben entwickelt, und sich dann gegebenenfalls auch um irgendeine größere Systemgruppe, ein Datacenter, um eine Dienstleister-Beziehung kümmert, etc. So. Aber das ist eben gesagt der Technologiearchitekt. Den gibt es in der Regel auch. Und das ist zum Beispiel derjenige, der dann eben einmal in der Woche, einmal im Monat, immer wenn das Change Advisory Board um die Ecke biegt, dann sagt, unsere Performance ist gerade schlecht, wir müssen mehr Ressourcen reinhauen, mehr Speicher, mehr CPU, mehr Datentransfer, weiß ich nicht. Also, ne, also solche Dinge, die kommen in der Regel durch den Technologiearchitekten. Natürlich auf Basis hoffentlich auch eines Art Standards, so nach dem Motto, wir wollen immer eine Verfügbarkeit sicherstellen von, unsere Systeme sollen immer maximal ausgelastet sein in Prozent von X, ja. Das sind so Vorgaben, die kommen durch den Technologiearchitekten. So, könnte man in eure Organisation schauen, wahrscheinlich hat es so einen. Ja? Wenn man jetzt auf das Thema Solution-Architektur schaut, da wird es schon ein bisschen dünn. Ich meine ja, wenn es um Kern-IT-Themen geht, hat es die Leute. Wenn es um businessbezogene Solutions geht, wird es etwas dünner. Ja? Entweder die IT hat da ein Interesse dran, und sagt, ja, das ist so umfangreich, so wichtig, so strategisch, da bauen wir jetzt ein Kompetenzcenter drum. Das sehe ich ganz oft im Kontext von SAP, ne? Da baust du halt ein SAP-Kompetenzcenter. Okay, super. Dann gibt es Themenfelder, also jetzt nicht unbedingt herstellerspezifisch, sondern Themenfelder, da setze ich die IT auch drauf und sagt, ja, das müssen wir irgendwie end-to-end machen. So BI, ne? BICC, Business Intelligence Competence Center. Security sowieso, ne? Da sitzt die IT schon drauf. Und dann wird es dünn. Dann wird es echt dünn. Ne? Und das ist eben auch das Risiko, dass wenn ich eben keinen dedizierten Solution-Architekt habe, für eine bestimmte Lösungs, für ein bestimmtes Lösungscluster oder meinetwegen auch für den großen Rest, ne? Also wo nicht alles strategisch ist, sondern irgendwie so halbstrategisch oder eben brauchen wir, aber ne, dafür geben wir nicht so viel Geld aus. Ne? Wenn es nicht da wäre, hätten wir ein Riesenproblem. Das merkt man immer erst, wenn die Dinge nicht gehen. Ne? Das ist immer das böse Erwachen. Ne? Dann merkt man immer, scheiße, da hat sich kein Solution-Architekt drum gekümmert und der Technologie-Architekt wusste ja nicht genau, was er eigentlich machen soll. Ne? Und dann geht's schief. Ne? Klar gibt es Enterprise-Architekturvorgaben, aber die hat man mal geflissentlich ignoriert, weil der Solution-Architekt gar nicht weiß, dass er diese Rolle hat, ne? Weil derjenige vielleicht ja auf der Fachseite sitzt und in gewisser Weise vorbestimmt, was denn jetzt umzusetzen wäre. Ne? Also wenn ich an so Dinge denke wie Maverick Buying, Rogue Purchases und dann Shadow IT, dann ist es immer so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass solche Governance-Themen im Kontext von Architektur und natürlich in vielen anderen Bereichen nicht wirklich gut greifen. Ja? Und ich dann am Ende das Problem habe, jemand sagt einfach, wir wollen was Cooleres mit dem Thema People and Culture machen. Wir machen jetzt mal Workday. Ist doch viel cooler als SAP. SAP lassen wir mal so ein bisschen sterben, da sind immer noch Personalakten und so drin. Aber den Rest den machen wir mit Workday, ist viel cooler. Ja? Und dann macht man das halt einfach. Ne? Und die IT holt man mal ab und sagt, wir brauchen da Daten. Und mehr kriegt die IT nicht mit. Ne? Und dann stellst du dir die Frage, ja, warum haben wir jetzt so viel Geld dafür ausgegeben, wo doch eigentlich in SAP diese Funktionalität drin steckt? Naja, so, da entsteht genau dieses Thema Shadow IT. Ne? Weil es gibt von der IT-Seite dann keinen, der für diese Solution den Hut auf hat, ne? Der das in gewisser Weise konzipiert. Natürlich mit den Fachverantwortlichen, mit dem Business-Architekten, mit dem Enterprise-Architekten und mit dem Technologie-Architekten. Passiert nicht. Konsequenz, Ne? Es werden Sachen gekauft, die eigentlich nicht wirklich gut in die gesamte Infrastruktur reinpassen, mit einem anderen Betriebsmodell, mit einer anderen Kostenstruktur. Keiner kennt das Zeug. Ne? Naja, und dann hast du den Salat. Ne? So, klassisches Problem. Solution Architect als Rolle im Kontext von Business-Prozessen, Business-Capabilities, die keinen IT-Bezug haben, schwierig. So, und dann gucken wir mal auf das Thema Enterprise-Architektur. Und darüber habe ich schon viel erzählt. Die Rolle braucht es halt, weil der legt so ein bisschen diese Spielregeln fest, und hat es die nicht, hast du noch einen größeren Wildwuchs. Hast du noch, ich sage jetzt mal, da reden wir gar nicht unbedingt von Maverick-Buying und solchen Problemen, sondern da wird halt Zeug gekauft oder eben vom Solution-Architekt oder vom Technologie-Architekten umgesetzt, was aber irgendwie immer so dieses Gefühl mit sich bringt, so, da hat mal wieder einer so eine flotte Idee gehabt, gut gedacht, schlecht gemacht, ja. Ja, und deswegen braucht es den Enterprise-Architekten. Nun ja, und der Business-Architekt nochmal, der übersetzt ja letztendlich strategische Ziele in, sagen wir mal so, Geschäftsprozesse, Abläufe und so weiter. Okay, so weit, so gut. Und jetzt nochmal eben die Frage, ne? Also welche Rolle hat dann so ein Enterprise-Architekt ganz konkret? Ich meine, er sollte möglichst in all diesen Boards, wo irgendwie entschieden wird, welche IT wie eingesetzt werden soll, wo man eben Kosten sparen will im Kontext von IT, wie man aus fachlichen Anforderungen Technologiekonzepte ableitet, da gehört diese Person rein. Da ist die Person in den Entscheidungsprozess nicht nur einzubeziehen oder zu informieren, derjenige oder diejenige braucht ein Vetorecht. Die muss auch in der Lage sein, auch Sachen abzulehnen, zu sagen, hier geht es nicht weiter. Genauso wie die Security sagen kann, sorry, aber das, so läuft das nicht. Ne? Das, so wird das nicht umgesetzt. Wir sagen das, weil die Security hat hier ganz klare Vorgabe, wie Datenschutz. Also genau diese Qualität in der Entscheidung braucht es eben auch für den Enterprise-Architekten. Ne? Und wenn man das Ganze beginnt, ist natürlich sicherlich erstmal so das Thema Überblick schaffen und in diese Entscheidungsprozesse, Planungsprozesse, in diese Boards, in diese Gremien reinzukommen. Ja, sich dort zu verankern, ne, als Functional Approver, also ne, so nach dem Motto, also ich muss ja immer sagen, ob es geht oder nicht. Und wenn ich Nein sage, geht es halt nicht. Ne? Ihr könnt mich überzeugen, aber wenn ich Nein sage, ist das Nein. Ja? Und wenn ich Ja sage, ist das Ja. Also ich kann euch auch andererseitig überstimmen. Ja? Und dann natürlich auf Basis dieser klaren Rolle, ne, und der Aufgabe, sich in diese Gremien einzubringen mit seinen Erfahrungen und oder ihren Erfahrungen, dann natürlich eben sukzessive sich einen Blick darüber zu verschaffen, was haben wir denn eigentlich an Technologien, wie passt das wirklich, gibt es da Lücken, gibt es da keine, gibt es da Redundanzen, gibt es da keine, wie sind die Kosten, passt das, wie ist unser Operating Model, wie ist unser Sourcing-Ansatz, und mit all diesen Parametern dann eben diese Standards zu definieren, ne? Die Vorgaben für einen optimaleren Architekturansatz, ne? Und das natürlich auch kritisch immer wieder zu hinterfragen, denn am Ende kommen aus allen Richtungen, sowohl von der Business-Seite über den Business-Architekten natürlich immer Anforderungen, so nach dem Motto, wir haben da neue Kunden, wir haben neue Produkte, wir haben neue Märkte, wir haben neue Wettbewerber, ne? Wir müssen digitaler werden oder was auch immer jetzt sozusagen die Veränderung ist, ne? Der Impuls, ne? Das Compelling Event, um jetzt nochmal vielleicht auch grundsätzlich über die Architektur nachzudenken. Und auf der anderen Seite kommt der Technologie- und der Solution-Architekt und sagt, pass mal auf, wir haben ein Problem. Das, übrigens, hier gibt es auch mal, lass mal Probleme außen vor, aber hey, unser Lieferant hat eine neue Funktion, hier gibt es neue Features, ne? Was machen wir denn damit? Hier gibt es eine neue technologische Entwicklung, hier gibt es einen ganz neuen Player, wie gehen wir mit dem um? Ne? Und so weiter und so fort. Und all das greift der Enterprise-Architekt auf und macht eben ein rundes Ganzes daraus. Ja, und wenn man das eben mal vernünftig etabliert hat, ne, müsste das eigentlich ganz gut laufen. Ja. Ja, also so viel zu dem Thema Rollen innerhalb der Architektur. Ich hoffe, das hat so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ansonsten, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne kurze Woche. Ist ja bei zumindest in Nordrhein-Westfalen Feiertag. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Datenmanagement im Enterprise-Architektur-Kontext. Ja, und ich werde sicherlich über die nächsten Tage auch immer mal wieder ein kleines Update machen, auch auf der Podcast, über den Podcast-Kanal zum Thema ISO. Ne? Also stay tuned, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao!